NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Andreas Flocken. Willkommen zum Echo des Tages. Heute unter anderem mit folgenden Themen. Bürgerkrieg in Syrien. Regierungstruppen bereiten Offensive vor. Streit um Bewältigung der Eurokrise. CSU fordert Griechenland zum Austritt auf. Komplizierte NASA-Operation. Spannung vor der Landung des Mars-Rovers Curiosity. Halbzeit bei den Olympischen Spielen in London. Hierzu der Kommentar. Und gegen Ende unserer Sendung schalten wir wie gewohnt live in die britische Hauptstadt, um mehr über die laufenden Wettbewerbe zu erfahren. Weiter schwere Kämpfe in Syrien. Die Regierungstruppen versuchen, die Millionenstadt Aleppo unter ihre Kontrolle zu bringen. Mehrere Stadtviertel werden schon seit Längerem von den Aufständischen gehalten. Von einem bevorstehenden Großangriff der syrischen Truppen ist die Rede. Zur Lage in Syrien, Ulrich Leithold.
Aleppo unter Beschuss. Noch ist das nicht der erwartete Großangriff des Regimes auf die Wirtschaftsmetropole. Für Assad wäre der Fall der 2,5 Millionen Stadt ein schwerer Schlag. Die Rebellen hätten dann ein etwa 40 Kilometer breites Gebiet bis zur türkischen Grenze unter Kontrolle. Seit gut 2 Wochen versucht die Armee, Aleppo mit schweren Waffen am Boden und aus der Luft mürbe zu machen. Die Rebellen haben Teile des Stadtgebiets in ihrer Gewalt. Ein syrischer Offizieller sagte, die Stationierung der Regierungstruppen sei abgeschlossen. Gestern sprach er von 20.000 Mann, die um die Stadt zusammengezogen seien. Man sei bereit für den Showdown mit den Rebellen und warte auf Befehle. Es brauche Straßenkämpfe, um die Terroristen loszuwerden. Assads üblicher Begriff für jede Art von Opposition. Der frühere syrische General Hisham Jabba erwartet bald die entscheidende Attacke. Aleppo ist die letzte Verteidigungslinie des Regimes vor Damaskus. Es wird alles dran setzen, die Aufständischen zu vertreiben und zu töten. Vor allem setzt das Regime Hubschrauber ein. Die Armee hat noch immer große Schlagkraft und bombardiert Viertel der Rebellen, um sie sturmreif zu schießen. Ich erwarte den Angriff in weniger als 3 Tagen. Die Rebellen sind der Armee trotz Waffen aus Katar und Saudi-Arabien, trotz Geheimdiensthilfe aus der Türkei und den USA militärisch weit unterlegen. Ex-General Jabba erkennt dabei eine veränderte Taktik. Die Aufständischen verfolgten jetzt die Guerilla-Methode des Hit and Run, also punktuell kurz und überraschend zuschlagen, um sich dann wieder zurückzuziehen. Der syrische Nationalrat, die Exilopposition, wirft dem Regime vor, es mache mit seinen Bombardements nicht vor historischen Denkmalen Halt, etwa Aleppos Zitadelle aus dem 13. Jahrhundert. Sie zählt zum Weltkulturerbe. Fast alle früheren Syrien-Touristen kennen sie. Leidtragende des eskalierenden Bürgerkriegs sind Zivilisten. In Damaskus wurden gestern 48 iranische Pilger nach Besuch eines heiligen Schiitenschreins entführt. Terroristen ständen hinter der Tat, sagen syrische und iranische Offizielle. Heute strahlte der TV-Sender Al Arabiya ein Video aus. Geiseln hocken vor einer Fahne der syrischen Opposition am Boden, drumrum Bewaffnete. Ein bärtiger Kommandeur will alle Iraner in Syrien angreifen. Ihnen droht das Schicksal der 48. Tod oder Gefangenschaft. Die Gefangenen seien keine Pilger, sondern iranische Spione, heißt es weiter. Angehörige der Revolutionsgarden, in die Kamera gehaltene Papiere sollen das beweisen. Teheran hat Katar und die Türkei um Hilfe für die Geiseln gebeten, weil beide Länder gute Beziehungen zur syrischen Opposition unterhalten. Die bestreitet die Echtheit des Videos. Die Entführer seien nach Syrien eingesickerte Islamisten, mit denen man nichts zu tun habe. Massengräber von Aufständischen und Regime präsentiert deuten auf Massaker hin, die Konfliktparteien der jeweils anderen Seite vorwerfen. Die Toten sind real. Die Umstände ihres Todes bleiben, wie so vieles in Syrien, im Dunkel.
In Griechenland hat es auch an diesem Wochenende Gespräche mit Vertretern der EU über das Sparpaket gegeben. Denn das Land ist finanziell am Ende, braucht dringend Geld. Griechenland ist für manche schon längst ein Fass ohne Boden. Offenbar auch für die CSU. Denn für den bayerischen Finanzminister Söder kann Athen nicht mehr in der Eurozone bleiben. Georg Schwarte berichtet.
Die Euro-Krisentöne aus Bayern werden schriller. Bayerns Finanzminister Söder fordert heute den Austritt Griechenlands aus der Eurozone noch in diesem Jahr. An Athen, so der CSU-Politiker in der Bild am Sonntag, müsse ein so wörtlich Exempel statuiert werden, dass diese Eurozone auch Zähne zeigen könne. Bei der SPD Entsetzen über die bayerische Tonlage. Der stellvertretende Fraktionschef der Sozialdemokraten im Bundestag, der Finanzexperte Joachim Poss, auf NDR Info empört.
Das abenteuerliche Gerede von Herrn Söder unterstreicht nur, dass in dieser schwarz-gelben Koalition nichts bereitet. berechenbar ist, diese Sprache, Exempel statuieren. Das ist Zeichen einer geistigen Verwahrlosung. Nun kennen wir alle Herrn Söder und wissen, dass er auch ein gewissenloser Krawallmacher ist. Und mit seinen neuesten Äußerungen unterstreicht er das.
Söder hatte weiter erklärt, jede neue Hilfsmaßnahme, jede Lockerung der Auflagen wären der falsche Weg. Die Deutschen könnten nicht länger Zahlmeister für Griechenland sein. Ein Verbleib des Landes im Euro sei mit erheblichem wirtschaftlichen Schaden für Deutschland verbunden. Zudem hätte der Austritt des Landes disziplinierende Auswirkungen auf andere schuldengeplagte Länder wie Italien und Spanien, die dann sähen, so Söder, was passiere, wenn man seine Schulden nicht zahlt. SPD-Finanzexperte Poss verwies dagegen auf die Gefahren, sollte Griechenland austreten.
Auch beim Austritt Griechenlands würden Deutschland und die anderen Partner Hilfen in Milliardenhöhe leisten müssen, damit Griechenland nicht in Armut versinkt. Söder stellt meines Erachtens wieder einmal unter Beweis, dass er nach wie vor keine Ahnung hat von finanz- und wirtschaftspolitischen Zusammenhängen.
Die Vizechefin der Linken, Sarah Wagenknecht, sprach sich wie Poss gegen einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone aus. Das, so Wagenknecht, würde Deutschland 80 Milliarden Euro kosten. Sie forderte, statt ständig Sparauflagen für das Land zu verschärfen, den Schuldenländern die Chance einzuräumen, sich direkt bei der EZB Geld zu leihen. Für Länder, deren Schuldenquote gemessen an der Wirtschaftsleistung die 60-Prozent-Marke übersteige, müsse, so Wagenknecht im WDR, gelten,
dass die verpflichtet werden, eine Vermögenssteuer einzuführen, bis der Schuldenstand wieder auf unter 60% fällt.
Söders Forderung nach einem Austritt Griechenlands war indes nicht die einzige Kritik der CSU am Euro-Krisenmanagement. Zuvor hatte CSU-Generalsekretär Dobrindt den Präsidenten der Europäischen Zentralbank Draghi scharf angegriffen und ihm vorgeworfen, die EZB für italienische Interessen zu missbrauchen. Es sei auffällig, so Dobrindt im Tagesspiegel, dass Draghi immer dann aktiv werde und über die EZB Staatsanleihen aufkaufen wolle, wenn es in Italien mal wieder eng werde. SPD-Fraktionschef Steinmeier nannte die Kritik eine Ungeheuerlichkeit. Merkel müsse sich von den Vorwürfen der CSU distanzieren. Unionsfraktionschef Kauder hatte zuvor ebenfalls indirekt den EZB-Präsidenten für dessen Ankündigung kritisiert, möglicherweise Staatsanleihen von Krisenländern aufzukaufen. Kauder lobte im Deutschlandfunk Bundesbankpräsident Weidmann, der als einziger im EZB-Rat gegen einen solchen Ankauf gestimmt hatte.
Es ist gut, dass Weidmann sich so verhalten hat. Es muss auch immer noch einen Vernünftigen geben.
Außenminister Westerwelle warnte ebenfalls vor einer Überlastung Deutschlands. Einer gesamtschuldnerischen Haftung für die Schulden Europas, so Westerwelle im Fokus, könne die Bundesregierung nicht zustimmen.
Der Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven hat bisher vor allem Negativschlagzeilen gemacht. Den neuen Hafen sollen künftig die größten Containerschiffe vollbeladen rund um die Uhr anlaufen können. Eigentlich sollte der Containerhafen heute eröffnet werden. Doch der Termin musste auf September verschoben werden, denn es gab Probleme mit der Spundwand. Die Schäden sorgten zudem für Streit zwischen Bremen und Niedersachsen. Trotzdem wurde heute gefeiert. Der Schlepperhafen wurde eröffnet. Einzelheiten von Andreas Barnickel.
Es war nur eine kleine Feier ohne Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler, FDP. Er hatte den Termin kurzfristig abgesagt. Also eben nicht die ursprünglich geplante große Party zur Eröffnung von Deutschlands einzigem Tiefwasserhafen. Die ist auf den 21. September verschoben. Immerhin, der Schlepperhafen des Jade-Weser-Ports ist nun offiziell eingeweiht. Die Schlepper werden künftig die größten Containerschiffe der Welt an die Pier bugsieren. Und auch die Sanierung der maroden 1000 Meter langen Spund ist nun abgeschlossen. Fast 300 Löcher, sogenannte Schlosssprengungen, waren kurz nach der Fertigstellung in der Spundwand festgestellt worden, aus denen der aufgespülte Sand rieselte. Axel Kluth von der Realisierungsgesellschaft.
Nachdem die Standfestigkeit ja nie gefährdet war, auch das war ja teilweise im Gespräch, das hat mit den Schlosssprengungen nichts zu tun, wurde einfach nochmal eine Betonwand vor die Schlosssprünge, vor die geöffneten Kahlenbereiche gesetzt, im Grunde genommen. Sie wurde sozusagen versiegelt. Mit 3,5 Meter Beton hätte auch weniger gereicht, das hat sich so ergeben und von der Warte aus, glaube ich, haben wir hier ein Produkt, was mehr wie die nächsten 100 Jahre überdauern wird. Wir haben eine doppelte Sicherheit sozusagen jetzt.
Rund 50 Millionen Euro wird die Sanierung der Spundwand wohl kosten. Wer diese Summe zahlen muss, ist noch unklar. Vermutlich werden sich die Gerichte mit dieser Frage beschäftigen müssen. Dennoch zeigte sich Niedersachsens Wirtschaftsminister Jörg Bode, FDP, zufrieden.
Es ist so, dass bei jeder Baumaßnahme natürlich Probleme auftauchen. Hier war es ungewöhnlich, eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Schlosssprengungen und in einem Zeitfenster zu sanieren, das so weltweit noch keiner geschafft hat. Und deshalb kann man, glaube ich, auch stolz darauf sein, dass man es in diesem Zeitfenster geschafft hat und wir tatsächlich den Vertrag einhalten konnten.
Der ursprünglich geplante Einweihungstermin kann nicht gehalten werden, weil der Hafenbetreiber Eurogate noch einige Wochen Zeit für einen regulären Probebetrieb benötigt. Und dieser ist erst jetzt nach der kompletten Sanierung der Kaje möglich. Inak Ferlemann, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, sagte, die Länder Niedersachsen und Bremen sollten sich bereits jetzt Gedanken über einen weiteren Ausbau des Tiefwasserhafens machen. Dieser könne angesichts der prognostizierten Zuwachsraten im Containerverkehr in absehbarer Zeit notwendig werden.
Es ist klug, schon jetzt einzusteigen. Wenn man dieses Projekt fertig hat, dass man die Leute, die sich damit auskennen, die im Training in Anführungsstrichen sind, gleich damit befasst, die nächste Phase zu planen.
Eine Erweiterung des Tiefwasserhafens würde in Richtung Norden gehen, dort, wo jetzt der Schlepperhafen eingeweiht wurde. Dieser ist aber so konzipiert, dass er ohne Probleme abgetragen und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden kann.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Halbzeit bei den Olympischen Spielen, Anlass, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Für das deutsche Team hat es bisher 21 Medaillen gegeben, darunter 5-mal Gold. Wenig Glück hatten die Schwimmer. Trotz großer Erwartungen ging man diesmal leer aus. Lars Becker.
Das Olympia-Desaster ohne eine einzige Medaille muss aufgearbeitet werden. Dringend. Mit der ersten Analyse hat DSV-Sportdirektor Lutz Buschko bereits in London begonnen.
Wir konnten den Abwärtstrend nicht aufhalten. In der Mehrzahl der olympischen Disziplinen haben wir den Anschluss an die Weltspitze verloren. Die Wiederholbarkeit von Wettkampfleistungen ist zu gering ausgeprägt. Wir haben bei unseren Sportlern zu verzeichnen, dass sie keine abrufbare, stabile Wettkampfstruktur in der Renngestaltung haben.
Die bekannten seit Sydney 2000 immer wiederkehrenden Themen. Trainingsmethodik, Steuerung und Intensität, Wettkampfhärte. Eins ist klar, personelle Konsequenzen schließen Buschko selbst und DSV-Präsidentin Christa Thiel aus.
Das Ruder rumreißen ist also nicht jetzt wieder den nächsten Guru suchen. Und ich glaube schon, dass diesen Strukturweg, dass der weitergegangen werden muss und dass wir eben uns anstrengen müssen, das entsprechend personell zu besetzen. Und damit meine ich innerhalb des Schwimmbereiches und nicht in der Position des Sportdirektors. Definitiv. Nicht.
Buschko ist es bislang nicht gelungen, kompetente Trainer zu finden. Die Position des Chefbundestrainers ist seit Jahren vakant. International renommierte Trainer kann sich der DSV nicht leisten. Ein Nachfolger für den Ende 2011 nach monatelangem Streit entlassenen Bundestrainer Dirk Lange wird per Ausschreibung gesucht. Die seit 2008 neu geschaffenen Strukturen will Buschko weiterentwickeln, die Bundesleistungszentren optimieren. Eine Sogwirkung ist allerdings bislang ausgeblieben. Der Sportdirektor beklagt die gesamtgesellschaftliche Situation.
Wir haben ein Problem im Schulsystem. Wir sind in einer Sportart, wo es auf intensives Training ankommt, wo man sich auch mal schinden muss als Sportler. Und das sind nicht gerade die Charaktereigenschaften, die momentan besonders in unserer Gesellschaft forciert werden.
Defizite räumt Buschko bei der Sichtung und Auswahl der dünn gesäten Nachwuchstalente ein.
Wir sichten vielleicht mehr Karpfen als Delfine. In Richtung Weltspitze.
In Peking hatten Britta Steffens Goldmedaillen die DSV-Bilanz noch geschönt. In London blieben die Stars Steffen und Freund Paul Biedermann und damit der gesamte Verband ohne Edelmetall. Überragende Talente sind nicht in Sicht. Die Zukunft des deutschen Schwimmens sieht zurzeit ziemlich düster aus.
Halbzeit also in London bei den Olympischen Spielen. Zum bisherigen Abschneiden des deutschen Teams nun auch der Kommentar. Hören Sie Thorsten vom Wege.
Die einen haben es schon hinter sich, die anderen können kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Und weil das so ist bei Olympischen Spielen, kann eine sportliche Halbzeitbilanz natürlich nur eine geringe Halbwertszeit haben. Ist nicht viel mehr als eine Momentaufnahme. Deshalb soll an dieser Stelle auch nicht zwingend auf den Medaillenspiegel geschielt werden. Vielmehr kann man sich über die Tendenz unterhalten. Falls man eine erkennt. Denn wohin die Reise geht für die deutsche Olympiamannschaft, ist bei Halbzeit der Spiele völlig offen. Da sind auf der einen Seite Judoka, Radsportler, Reiter, Slalomkanuten und Ruderer. Die sind weitestgehend im Soll. Natürlich erfüllten sich auch in den genannten Sportarten nicht alle kühnen Träume, aber man ist dabei in der Weltspitze. Da sind die positiven Überraschungen Marcel Nien, Dimitri Ovtcharov, Kerstin Thiele, Sideris Tasiadas oder Lilly Schwarzkopf. Da sind die, die ihre eigenen hohen Erwartungen auch umsetzen konnten, die Vielseitigkeitsreiter beispielsweise oder der Deutschlandachter. Es gibt aber leider zu viele Baustellen im deutschen Team. Im Schwimmen, Fechten, Schießen fällt die Bilanz verheerend aus. Ohne Britta Heidemann wäre es auf der Planche zappenduster geworden und bei den Schwimmern kommt man sich vor wie im immer wieder gleichen Film. Wenn es drauf ankommt, sind die Deutschen nicht auf den Punkt fit, haben falsch trainiert, zu viel oder zu wenig gemacht, an der falschen Stelle die falschen Schwerpunkte gesetzt. Kurz und gut, in der Stunde der Entscheidung baden gegangen, so lautet das Fazit. Am besten konnte man das an der Formkurve von Britta Steffen ablesen. Zu Beginn der Spiele unterirdisch, dann mit jedem Tag besser. Sich beim Formaufbau zu irren, ist den Deutschen nun schon zum wiederholten Mal gelungen. Und in den nächsten Tagen können wir dann wieder hören und lesen, ein Neuanfang müsse gewagt werden, dann werde alles gut. Hatten wir schon. Vor 8 Jahren, vor 12 Jahren. Und sehen wir mal von den beiden Goldmedaillen von Britta Steffen in Peking ab, auch vor 4. Aber ganz ohne Medaille, das gab es im Olympiabecken zuletzt 1932. Weitere Kommentare erübrigen sich da. Aber wie gesagt, es ist gerade mal Halbzeit. Blöd nur, dass die zweite Wettkampfwoche aus deutscher Sicht eher übersichtlich verlaufen wird. Bei den Rennkanuten und bei den Reitern darf man auf Edelmetall hoffen, im Ringen eher nicht. Deutsche Leichtathleten glänzen bekanntlich immer dann, wenn es was wegzuwerfen gibt, und im Hockey hoffen alle auf eine Wiederholung des Erfolgs der Männer von 2008. Und damit kommen wir zum schlimmen Teil. Traditionell rücken die Mannschaftssportarten in der zweiten Olympiawoche in den Fokus der Öffentlichkeit, weil K.O.-Runden und Endspiele anstehen. Die Volleyballer sind noch im Rennen. Ansonsten sieht es in den nächsten 7 Tagen richtig schlecht aus. Handball, Fußball, Basketball, alles schick, alles populär, alles ohne Deutschland. Und so bleibt zu hoffen, dass es noch die eine oder andere positive Überraschung aus deutscher Sicht gibt. Sonst gehen die Spiele so zu Ende, wie sie begonnen haben, mit Erklärungsversuchen, warum es nicht zum Sprung aufs Treppchen gereicht hat.
Thorsten vom Wege kommentierte. Mehr zu den Olympischen Spielen kurz vor 19 Uhr, dann schalten wir noch einmal live nach London. Morgen früh wird es spannend. Dann soll nämlich auf dem Mars nach 8 Monaten Flug ein Fahrzeug, ein Mars Rover, auf dem Planeten landen. Das Verfahren ist neu und kompliziert. Ein Fehlschlag der rund 2,5 Milliarden Dollar teuren Mission könnte für die NASA weitreichende Folgen haben. Es steht also viel auf dem Spiel. Aus Washington meldet sich Timo Fuchs.
So in etwa klingt der Curiosity Rover bei der Arbeit. Er soll ein Jahrzehnt lang mit seinen Rädern feine Spuren auf dem roten Planeten hinterlassen, wenn er dort herumrollt, um ihn zu untersuchen. Schon 6-mal hat die Spezies der Menschen ein Gefährt auf den Mars geschossen. Noch nie aber mussten die Raumfahrtexperten eine so komplizierte Landung planen. Es galt zunächst, einen Weg zu erschließen, wie man die Curiosity-Sonde abbremsen könnte von ihrer Reisegeschwindigkeit von 21.000 Kilometern pro Stunde. Deshalb verpackte man das Gerät in eine Hülle mit einem Hitzeschild für den Eintritt in die Marsatmosphäre und entwarf einen Fallschirm mit dem Zweck, das ganze Paket unter die Schallgeschwindigkeit zu verlangsamen. Für die letzte Phase kurz über der Marsoberfläche entwickelte man einen fliegenden Kran, ausgestattet mit einem Raketenantrieb. Noch nie zuvor ist ein Raumfahrzeug aus der Luft auf diese Art abgeseilt worden. Die schwierige Mission soll am Ende eine Frage beantworten. Kann auf dem Mars jemals Leben existiert haben? Der NASA-Wissenschaftler John Grotzinger erklärt, dass dazu vor allem 3 Dinge vorhanden sein müssen. All life as we know it depends on water. Jeder Organismus braucht Wasser, außerdem Energie und eine Form von Kohlenstoff. We need to identify a source of carbon. Auf dem Mars hat man für das fahrende Labor schon den Landeort so ausgesucht, dass alle diese Grundbedingungen dort gefunden werden können. Man hat die Grenze zwischen dem südlichen Hochland und der nördlichen Tiefebene angepeilt. Dort arbeitet Curiosity an einem der tiefsten Punkte überhaupt auf der Marsoberfläche. Aus einem einfachen Grund. Wer nach Wasser sucht, muss dahin, erklärt John Grotzinger. Denn Wasser fließt bergab. That's where you want to go to find evidence of water. Water flows downhill and that's where we're going. Um die Bausteine für mögliches Leben aufzuspüren, hat man das Marsfahrzeug von der Größe eines Geländewagens mit einer Reihe von Werkzeugen ausgerüstet. Curiosity wird Steine aufbohren und das Material mit Lasern in kleinere Bestandteile zerlegen. Es hat sogar mehrere Backöfen an Bord, um Substanzen auf 1000 Grad erhitzen zu können. Gleichzeitig soll Curiosity für die NASA auch noch die Dinge auf dem Planeten Erde in Gang bringen. Der US-Kongress entscheidet nämlich demnächst, ob man sich Missionen wie diese, Kostenpunkt 2,5 Milliarden Dollar, in Zukunft noch leisten kann. Und das hängt auch davon ab, wie spektakulär die Erkenntnisse sind, die das Marsfahrzeug zur Erde schickt.
Seit Monaten war es ausverkauft, das Wacken Open Air Festival, das größte Heavy-Metal-Festival der Welt. In dem Dorf Wacken bei Itzehoe in Schleswig-Holstein leben sonst 1800 Menschen. Zum Festival kamen über 75.000 Fans. Der Regen verwandelte Teile des Festivalgeländes zwar in eine Schlammwüste, doch das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Jetzt ist das Festival zu Ende gegangen. Janine Artist zieht Bilanz. So I guess it's time to rock you like it.
Mit ihrer Hymne Rock You Like a Hurricane haben sich die Scorpions in der Nacht beim Wacken Open Air von den großen Festivals verabschiedet. Sie wollen aufhören, wenn es am schönsten ist. Vor der Bühne in Wacken rocken und singen zigtausend Fans mit. Dass es wie so oft bei der 23. Auflage des Heavy-Metal-Spektakels in Strömen zu regnen beginnt, stört niemanden. Die Bühnenshow mit Flammen und Feuerwerk reißt die Leute mit. Festivalgründer Thomas Jensen ist stolz, dass die Scorpions bei seiner Veranstaltung ihren Ausstand geben.
Ja klar, so eine große Band, nach wie vor die größte deutsche Metalband, kann man glaube ich unumwunden sagen. Wenn die ihren Festivalabschied nehmen, zelebrieren das hier, dann ist das natürlich super.
Eine Woche lang war das kleine Wacken in Schleswig-Holstein im Ausnahmezustand. 75.000 Metalheads fielen in die 1.800 Einwohnergemeinde ein, um Teil des größten Heavy-Metal-Festivals der Welt zu sein. Nun ist das Spektakel schon wieder vorbei und Veranstalter Thomas Jensen zieht eine positive Bilanz, trotz der Schlammschlacht, die der Regen ihm und seinem Team beschert hat.
Ja, war super. Rain or shine, also ein bisschen viel Rain. Das Festival nicht nur mit der schnellsten Musik, sondern auch mit den schnellsten Wetterumschwüngen. Da hat die Feuerwehr zusammen mit unserer Crew Gigantisches geleistet. Wir haben auch dann 2 Pumpen, glaube ich, verblasen. Ich denke, am Ende des Tages kriegen wir alles hin.
Heute reisen die Metal-Fans nun wieder ab, vorausgesetzt ihre Autos stecken nicht im Morast fest. Und nächstes Jahr kommen sie alle wieder, denn Wacken-Besucher sind sehr treue Seelen.
Also Wacken ist das Größte, was es gibt für uns in der Welt, das beste Metal-Festival. Wir sind seit 10 Jahren ständig hier und erleben jedes Jahr neue Sachen. Wir lernen neue Freunde kennen und nehmen neue Erinnerungen mit und das ist der absolute Wahnsinn. Und ich bin jetzt schon 46 und glaube, wenn es irgendwie gesundheitlich geht, ich fahre noch 10 Jahre hier hin und das meine ich ganz ehrlich.
Auch um diesen Musikfan ist es geschehen, zum ersten Mal dabei und schon infiziert.
Wacken ist der Hammer und ich bin nächstes Jahr auch wieder hier.
Wer ihn und die anderen Wiederholungstäter nächstes Jahr unter anderem erwartet, haben die Veranstalter just verraten. Anthrax, Nightwish und ein Klassiker, Deep Purple.
Ein Bericht von Janine Artist. Und zum Abschluss des Festivals erreicht uns noch eine traurige Meldung. Ein junger Mann wurde leblos auf der Ladefläche seines Anhängers entdeckt. Er hatte sich auf der Ladefläche zum Schlafen gelegt, die abgedeckt war mit einer Plane. Neben dem Anhänger lief ein Notstromaggregat. Möglicherweise starb der Mann an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Sie kam aus kleinen Verhältnissen, ihr Aufstieg war märchenhaft. Marilyn Monroe wurde schnell zum Sexsymbol, war ein umjubelter Filmstar. Heute vor 50 Jahren starb Marilyn Monroe. Um die Todesumstände ranken sich bis heute Gerüchte und Spekulationen. Jan Tussing blickt zurück auf ein bewegtes Leben.
Mr. President, Marilyn Monroe.
Als Marilyn Monroe dem amerikanischen Präsidenten am 29. Mai 1962 ein Ständchen zum Geburtstag singt, wird vielen klar, die beiden kennen sich näher.
Happy Birthday to you.
Das gehauchte Happy Birthday war so lasziv, dass das Weiße Haus in Krisensitzung geht. Frau Monroe erhofft sich zu viel von John F. Kennedy.
Mr. President.
Jeder wusste, dass Kennedy einen schamlosen sexuellen Appetit hatte und seine Liebhaberinnen wechselte wie seine Hemden. Als Marilyn Monroe allerdings zu aufdringlich wurde, musste das Weiße Haus handeln.
One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed.
Ließ der Präsident die Filmdiva beiseite bringen? Als die Nachrichten am Abend des 5. August 1962 den Tod der großen Filmdiva melden, ist von Selbstmord die Rede. Eine ganze Nation ist geschockt.
On the surface, she seemed to have such a zest for life.
Aber obwohl eine hohe Konzentration an Schlafmitteln im Blut der Diva gefunden wird, bei der Autopsie werden keine Schlafmittelreste im Magen gefunden. Was also ist in der Todesnacht wirklich passiert?
Marilyn Monroe did not commit suicide. She was a victim of a homicide. She was murdered.
Seit 50 Jahren ranken sich Gerüchte um den Tod von Marilyn Monroe. Und unzählige Untersuchungen wurden unternommen, Filme gedreht, Bücher geschrieben. BBC-Journalist Anthony Summers wirbelte viel Staub auf, nachdem er lauter Ungereimtheiten aufdeckte. Zum Beispiel, wo war das Glas Wasser, mit dem Marilyn Monroe die Schlaftabletten eingenommen haben soll.
Around 5 p.m., Marilyn Monroe's psychiatrist, Dr. Ralph Greenson, leaves the actress's home.
Und auch Don Wolfe, dem Autor des Films Marilyn, Untersuchungen eines Verbrechens, kommt zu dem Schluss, es handelt sich um Mord. In die Sache verwickelt waren angeblich Bobby Kennedy und ein ganzes Netz von Zeugen. Menschen, die Marilyn nahestanden und jahrzehntelang schwiegen. Warum sonst kam Bobby Kennedy, der Bruder des US-Präsidenten John, am Tag ihres Todes gleich zweimal zu Besuch? Am Nachmittag und noch einmal gegen 21 Uhr. Die Schauspielerin war eine Verbindung zwischen ihm, seinem Bruder und der Mafia. Sie kannte Staatsgeheimnisse von größter Wichtigkeit. In den letzten Monaten ihres Lebens war Marilyn zudem eine hysterische Liebhaberin geworden. Sie belästigte das Weiße Haus mit ihren wütenden Telefonanrufen und geriet außer sich, wenn sie abgewiesen wurde.
President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
Nur ein Jahr nach dem Tod von Marilyn wird John F. Kennedy erschossen. Die Wahrheit über seinen und auch Marilyns Tod kam nie ans Licht. Aber sie regt die Fantasie an. Bis heute. Nun kommt ein neuer Film in die Kinos. Who Killed Marilyn? Von Gérald Eustache Mathieu.
Die Olympischen Spiele in London.
Auch heute hat es zahlreiche Entscheidungen gegeben. Martin Roschitz in London. Wie haben denn die deutschen Teilnehmer bei den Wettkämpfen bisher so abgeschnitten?
Ja, immer knapp daneben, aber knapp daneben ist auch vorbei, kann man sagen. Heute insgesamt war es ein bisschen schwierig für die Deutschen. Janine Berger aus Ulm, 16 Jahre jung, tolle Leistung bei ihrer olympischen Premiere, knapp an Bronze vorbei. Und sie hat sich sogar um Bronze betrogen gefühlt, die Turnerin aus Ulm, weil die Kampfrichter die Leistung einer Konkurrentin aus Russland zu gut bewertet haben aus ihrer Sicht, übrigens auch aus Sicht vieler Experten. Ähnlich Kampfrichterentscheidungen beim Fechten. Die deutschen Florettfechter hätten fast das Finale geschafft, haben dann aber per Videobeweis gegen Japan verloren. Peter Joppich, der hatte schon die Arme zum Jubel hochgerissen, aber dann die Kampfrichterentscheidung. Und jetzt kämpfen die deutschen Florettfechter gleich im kleinen Finale um Bronze. Also da gibt es noch eine Medaillenchance. Und was natürlich besonders bitter ist, die deutschen Springreiter sind raus. Die Enttäuschung des Tages. Also das ist wirklich, damit war nicht zu rechnen. Zwischendurch gab es noch mal kurz die Hoffnung, als die Grand Jury getagt hat und darüber diskutiert hat, ob nicht vielleicht doch die ersten 10 ins Finale kommen. Das ist inzwischen vom Tisch. Also kleine Sensation, die deutschen Springreiter gescheitert und in Führung die Equipe aus Saudi-Arabien.
Am Nachmittag gab es ja das Tennisfinale. Konnte Tennis-Superstar Roger Federer seinen Olympiatraum erfüllen, verwirklichen?
Nee, konnte er nicht. Andy Murray ist der erste britische Olympiasieger im Tennis seit 1908 nach dem glatten Dreisatzsieg gegen Roger Federer. Ich glaube, so hat Wimbledon seit Jahren nicht mehr gebebt. Die britischen Fans haben die Anlage fast auseinandergenommen vor Begeisterung. Da hat es auf einmal auch keine Rolle mehr gespielt, dass Andy Murray eigentlich Schotte ist. Roger Federer tut mir ein bisschen leid. Gold bei Olympia im Einzel, das war sein großer Traum. Der einzige, der sich für ihn in seiner Karriere eben noch nicht erfüllt hat. Und jetzt muss er es womöglich doch noch mal in 4 Jahren in Rio versuchen.
Wo kann denn das deutsche Team heute Abend möglicherweise noch eine Medaille gewinnen?
Also gleich eben beim Florettfechten das kleine Finale gegen die USA für die deutsche Equipe. Da sollte was gehen. In Wimbledon spielt gleich das deutsche Duo Sabine Lisicki und Christopher Kaas im Mixed-Finale gegen 2 Amerikaner. Und beim Bahnradfahren gibt es noch eine kleine Chance für Roger Kluge beim neuen Omnium-Wettbewerb. Das ist ein 6-Kampf. Und vor der letzten Entscheidung liegt Roger Kluge auf Platz 4. Ist im letzten Wettbewerb dem Zeitfahren nicht ganz so stark, aber abschreiben wollen wir ihn noch nicht.
Höhepunkt am Abend ist das 100-Meter-Finale der Männer mit Superstar Usain Bolt aus Jamaika. Kann denn jemand dem gefährlich werden?
Ja, Joan Blake hat ihn schon 2-mal geschlagen in diesem Jahr, sein Landsmann. Aber so wie ich Usain Bolt hier erlebt habe, glaube ich, dass der sich nur selbst schlagen kann. Im Vorlauf ist er sogar gestolpert, hat diesen Lauf trotzdem ja fast joggend ins Ziel gebracht. Und ich glaube, gleich im Halbfinale, da werden wir ihn noch mal erleben, da kann er auch mit offenen Schnürsenkeln und verbundenen Augen laufen. Und er wird trotzdem als Erster ins Ziel kommen. Ich denke, er wird sich nur selbst schlagen können. Und er hat ja angekündigt, das werden die schnellsten 100 Meter der olympischen Geschichte.
Das Hockeyteam hat heute gegen die Niederlande gespielt. Wie ist das ausgegangen?
Ja, die haben 1-3 verloren, die deutschen Herren. Die erste Niederlage im Turnier ist aber noch kein Beinbruch. Jetzt muss man mal abwarten, wie die Gruppensituation sich entwickelt. Eventuell braucht man noch einen Punkt im letzten Spiel gegen Neuseeland, um ins Halbfinale einzuziehen. Schlechter sieht es für die deutschen Hockeyfrauen aus. Die sind fast raus. Da muss es schon einen Sieg geben im letzten Gruppenspiel mit 3 Toren Unterschied, um das Halbfinale noch erreichen zu können.
Live aus London, Informationen von Martin Roschitz. Das war's für heute im Echo des Tages. Die Sendung finden Sie auch im Internet unter ndr.de/info oder wdr5.de. Einen schönen Abend wünscht Ihnen jetzt noch Andreas Flocken.